HR Info. Bilanz.
Mit Dieter Reck. Die italienische Wirtschaft, die immense italienische Staatsverschuldung und ihre Auswirkungen auf die Europäische Union und den Euro. Das ist heute unser Thema. Wir schauen nach Rom, lassen einen Wirtschaftsexperten die Regierungspolitik der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsnationalistischen Lega-Partei bewerten. Schließlich fragen wir nach dem Verhältnis zwischen Brüssel und der Europäischen Union. In diesem schwierigen Verhältnis hat die Europäische Kommission erst vor kurzem wieder Konzilianz gezeigt. Holger Beckmann berichtet.
Kein Schuldenverfahren gegen Italien, jedenfalls vorerst nicht. So hat es EU-Währungskommissar Moscovici in Brüssel mitgeteilt und diesen Nichtschritt damit begründet, dass Italien seine Staatsausgaben nicht weiter erhöhen wolle. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es deshalb nicht richtig, der italienischen Regierung mit Strafzahlungen wegen eines zu hohen Schuldenstandes zu drohen. Der italienische Staat hat Kredite in Höhe von deutlich über 2,3 Billionen Euro aufgenommen. Das sind mehr als 130% des Bruttoinlandsproduktes. Damit gehört Italien nicht nur in Europa, sondern weltweit zu den am höchsten verschuldeten Staaten. Die Euro-Stabilitätskriterien erlauben eigentlich nur einen Schuldenstand von maximal 60%, werden von der EU-Kommission seit der Schuldenkrise in vielen EU-Staaten, aber, wie es heißt, flexibler ausgelegt. Italiens Vizepremier Salvini hatte immer wieder betont, er werde sich nicht um Vorgaben aus Brüssel kümmern, auch nicht im Falle eines Defizitverfahrens. Beobachter werten die jetzige Linie der Kommission als Zugeständnis an Italien.
In die Schlagzeilen kommt die italienische Regierung fast täglich durch ihre rigide Flüchtlingspolitik. Die Affäre um das Rettungsschiff Sea-Watch 3 und seine Kapitänin Carola Rackete war da ein trauriger Höhepunkt. Im Mittelpunkt der gegen Flüchtlinge gerichteten Politik steht Innenminister Matteo Salvini. Er und seine rechtsnationalistische Partei Lega haben durch ihren Erfolg bei der Europawahl starken Rückenwind erhalten. Dazu Informationen von Tassilo Forchheimer.
Bis jetzt waren es nur Umfragen. Nun ist die rechte Lega von Matteo Salvini definitiv zur stärksten politischen Kraft in Italien geworden. Von gerade einmal 6% bei der letzten Europawahl auf deutlich über 30% in der aktuellen Abstimmung. Gleichzeitig hat der Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, fast die Hälfte ihrer Stimmen verloren. Damit haben sich die Kräfte in der italienischen Regierung umgekehrt. Aus dem Juniorpartner Lega ist über Nacht die dominierende Kraft geworden. Der Wahlsieger, Innenminister Matteo Salvini, gibt sich bescheiden. Über all die internen Querelen der vergangenen Wochen will er Gras wachsen lassen.
Usiamo questi consensi non per regolamenti di conti interni.
Wir werden diese Stimmen nicht dazu nutzen, um interne Rechnungen zu begleichen. Mein Gegner war und bleibt die Linke, die in Italien und in Europa schlecht regiert hat. Unsere Koalitionspartner sind Freunde, mit denen wir ab morgen wieder ernsthaft regieren werden. Ohne weitere Angriffe, auf die ich schon in den vergangenen Wochen nicht reagiert habe. Wir werden uns den Koalitionsvertrag vornehmen und alle noch unerledigten Themen umsetzen. Steuersenkungen, Autonomie, das Sicherheitsdekret, die blockierten Großprojekte. Was so konstruktiv klingt, ist für die geschrumpfte Fünf-Sterne-Bewegung eine nur schwer zu schluckende Kröte. Denn die Aufzählung beinhaltet zahlreiche politische Forderungen von Matteo Salvini, die der Koalitionspartner bis jetzt jedenfalls nicht eins zu eins umsetzen wollte. Darunter sehr harte Maßnahmen zur Beschränkung der Einwanderung oder die Schnellzugstrecke von Italien nach Frankreich, die der Basis der Fünf-Sterne-Bewegung kaum vermittelbar sein wird. Salvini scheint also bereit zu sein, in Rom die Machtfrage zu stellen.
Nicht nur in der Flüchtlingspolitik macht sich der Rückenwind bemerkbar, den die Lega durch die Europawahl erhalten hat. Gestärkt hervorgegangen ist die rechtsnationalistische Partei in allen Politikfeldern. Lega-Chef Salvini nutzt diesen Schub auch in der Wirtschaftspolitik. Ich habe Jörg Seiselberg, ARD-Korrespondent in Rom, gefragt, was das Regierungsbündnis aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega im ersten Jahr seiner Amtszeit auf den Weg gebracht hat.
Also alle reden ja, wenn sie auf die italienische Regierung schauen, über Migration, über Flüchtlingspolitik, aber Wirtschaft in der Tat war ein wichtiges Thema unter den Wahlversprechen, mit denen die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung dann in die Regierung gewählt wurden und in den ersten 100 Tagen der Regierungszeit bereits haben sie zwei wichtige wirtschaftspolitische Reformen auf den Weg gebracht oder, wenn man so will, sozialpolitische Reformen, die wirtschaftspolitische Auswirkungen haben, nämlich die Quattrocento, die Möglichkeit zur Frührente, 62 Jahre reichen, wenn man 38 Jahre gearbeitet hat, hier jetzt in Italien, um in Rente zu gehen. Und dann wurde das Bürgergeld eingeführt. Auf der anderen Seite auf Druck der Fünf-Sterne-Bewegung mit einem Höchstsatz von 780 Euro. Sowas wie Sozialhilfe gab es bislang nicht. Also da gibt es jetzt frisches Geld für die unteren sozialen Schichten hier in Italien. Und davon erhoffte man sich von beiden Maßnahmen wirtschaftspolitische Effekte, dass mehr Geld in den Markt kommt, in den Einheimischen hier in Italien, um dann dazu zu führen, halt die Wirtschaft anzukurbeln.
Wirtschaftspolitische Effekte, haben Sie gesagt, die die Wirtschaft ankurbeln sollen. Ist das denn geschehen? Hat das funktioniert?
In Maßen. Es gibt eine Wachstumsrate minimal, 0,6% sind da die aktuellen Vorhersagen für dieses Jahr. Das ist so im europäischen Mittelfeld etwas mehr, als auch die Europäische Kommission noch befürchtet hatte vor kurzem. Aber so richtig durchgestartet ist die italienische Wirtschaft nicht. Und das wäre ja notwendig nach den vielen, vielen Jahren der Krise hier in Italien. Also es geht langsam aufwärts, aber es ist nicht der Ruck eingetreten, den sich die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung erhofft haben, die sie auch ihren Wählern versprochen haben.
Ein Problem der italienischen Wirtschaft ist ja die extrem hohe Staatsverschuldung. Die Koalition aus Fünf-Sterne und Lega zeichnet sich ja nicht gerade dadurch aus, dass sie dagegen steuert. Wie wird das im Land aufgenommen? Stößt die Wirtschaftspolitik auf Zustimmung?
Das kann man mit einem klaren Ja beantworten. Ein Grund dafür ist das gewesen, warum die Regierung ins Amt gekommen ist, warum die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung die Wahlen gewonnen haben, auch ja in der Europawahl bestätigt worden, noch Rückenwind bekommen haben für ihre Politik. Also man kann vielleicht so symbolisch das Bild nehmen, das es gegeben hat, nachdem die Regierung den Haushalt verabschiedet hatte für dieses Jahr mit über 3% Neuverschuldung. Da hat man sich nicht geschämt dafür, sondern da ist man auf den Balkon des Regierungspalastes gegangen und hat das bejubelt, sich von seinen Anhängern bejubeln lassen für diese Politik. Das Ganze lässt sich nur vor dem Hintergrund erklären, dass es in Italien ja so etwas wie ein griechisches Trauma gibt, das sehr, sehr weit verbreitet ist in der Bevölkerung. Das Trauma, nicht das Schicksal erleiden zu wollen, das Griechenland erlitten hat. Man will sich nicht kaputt sparen lassen. Das ist etwas, was man von vielen Italienern hört. Und diese Stimmung im Volk, die spricht die Regierung mit ihrer Politik an und lässt deswegen in Sachen Defizit auch gegenüber Brüssel die Muskeln spielen.
Die italienische Wirtschaft ist seit geraumer Zeit in der Krise. Sie haben das eben schon gesagt. Was sind denn die wesentlichen Gründe dafür und warum kommt man da nicht raus?
Weil Italien einen wirklich tiefen Einschnitt erlebt hatte in den beginnenden Jahren der Globalisierung. Italien war immer stark, weil es einen sehr innovativen Mittelstand hatte. Dadurch wurde die Wirtschaft getragen. Das waren fast immer Familienbetriebe, die dadurch einen Wettbewerbsvorteil hatten, dass halt viele Familienmitglieder mitgearbeitet haben, dadurch die in Anführungsstrichen Arbeitslohnkosten gedrückt gesenkt werden konnten. Das war so ein kleiner Wettbewerbsvorteil für die Italiener. Dann allerdings mit dem, ja, ganz platt gesagt, den billigen chinesischen Produkten beispielsweise, die gekommen sind, da konnte auch die italienische Familienwirtschaft nicht gegen anhalten und da sind viele mittelständische Betriebe, gerade Nord- und Mittelitalien, pleite gegangen, wenn ich da beispielsweise nur denke an die Industrie rund um Prato, wo Leder, auch Bekleidung eine Rolle spielt. Das ist in vielen Teilen von Chinesen beispielsweise übernommen worden. Also da gibt es in der Tat einen tiefen Einschnitt für die italienische Wirtschaft und von diesem Einschnitt hat man sich bislang nicht erholt. Man hat nicht den Weg gefunden, wie man sich jetzt in Italien wirtschaftlich neu erfindet.
Informationen von Jörg Seiselberg aus Rom zur italienischen Wirtschaftspolitik. Unter anderem mit sozialen Wohltaten wie der Möglichkeit zur Frührente und dem Bürgergeld versucht die Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega bei ihrer Klientel zu punkten. Soziale Wohltaten, die den defizitären italienischen Haushalt weiter belasten.
Vor ein paar Tagen hat Antonio die gute Nachricht erhalten. Sein Antrag ist genehmigt. Er gehört zu den bislang rund 700.000 Italienern, die in diesen Tagen das umstrittene, neu eingeführte Bürgergeld bekommen. Sie haben mir mitgeteilt, dass ich in den nächsten Tagen die Bürgergeldkarte erhalte und monatlich 100 Euro in bar. Auf der Karte sind 680 Euro, von denen ich Essen, Kleidung und zum Beispiel kleine Elektrogeräte kaufen darf. Ich würde gerne einen neuen Kühlschrank haben. Meiner ist kaputt und funktioniert nicht mehr richtig. Antonio aus Palermo, 62 Jahre alt und nach einer Krebserkrankung schwer behindert, erhält den Höchstsatz des Bürgergelds von insgesamt 780 Euro. In den vergangenen Jahren hat der frühere Inhaber eines kleinen Geschäfts für Bilderrahmen von gerade einmal 270 Euro Frührente gelebt. Ich habe es geschafft, dank meiner Mutter, bei der ich wohnen konnte. Sie hat eine Witwenrente bekommen und nebenbei noch Arbeiten als Schneiderin gemacht. Das hat uns geholfen, gemeinsam durchzukommen. Das Bürgergeld ist eine sozialpolitische Revolution im Land. Die populistische Regierung in Rom wollte sie unbedingt noch vor der Europawahl realisieren. Brüssel sieht die Ausgaben mit Skepsis. Das Bürgergeld soll jährlich bis zu 5,6 Milliarden Euro kosten. Dafür aber erhalten nun Bedürftige erstmals auch in Italien so etwas wie Sozialhilfe. Die Fünf-Sterne-Bewegung, sozusagen Erfinderin dieser Sozialleistung, hat im Wahlkampf geworben, das Bürgergeld würde auch helfen, die inländische Wirtschaft anzukurbeln. Das damalige Versprechen aber, 780 Euro für alle Bedürftigen, führt in diesen Tagen auch zu Enttäuschung. Elena, Teilzeitbeschäftigte mit drei Kindern, ebenfalls aus Palermo, hatte gleich zu Beginn der Frist das Bürgergeld beantragt. Ich habe vor drei Tagen eine Überweisung erhalten von nur 40 Euro und sie haben gesagt, es gibt 780 Euro. Die italienischen Bürger werden ja auf den Arm genommen, vor allem die, die es wirklich nötig hätten. Dass nicht jeder die Höchstsumme des Bürgergelds bekommt, sondern je nach Einkommens- und Vermögenssituation nur einen Teil davon, stand in der politischen Kommunikation im Wahlkampf nur im Kleingedruckten. Der Anspruch ist von mehreren Faktoren abhängig. Unter anderem dürfen die monatlichen Einkünfte bei einem Single nicht über 500 Euro liegen. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der Anträge auf Bürgergeld deutlich niedriger ist als erwartet. Möglicherweise ein Zeichen dafür, kommentiert die Repubblica, dass die reale Armut in Italien doch etwas niedriger ist, als die offizielle Statistik bislang aussagt. Für die Regierung könnte dies am Ende schlicht niedrigere Ausgaben bedeuten. Antonio, der jetzt Unterstützung bekommt, ist in jedem Fall zufrieden. Der Frührentner hatte unter anderem wegen der sozialen Versprechen die Fünf-Sterne-Bewegung gewählt.
Ein Beitrag von Jörg Seiselberg. Bürgergeld, früherer Renteneintritt, geplante Steuersenkungen. Die Wahlversprechen von Fünf-Sterne-Bewegung und Lega kosten viel Geld. Und das bei der nach Griechenland zweithöchsten Staatsverschuldung in der EU, zudem bei einer angesichts des Schuldenstandes viel zu hohen Neuverschuldung. Das muss fast zwangsläufig zum Konflikt mit der EU-Kommission führen. Und das hat es auch. Dennoch hat die Kommission, wir haben es eingangs gehört, erst vor kurzem zum zweiten Mal die Eröffnung eines Defizitverfahrens gegen Italien abgesagt. Ich habe meinen Kollegen Alexander Göbel in Brüssel gefragt, wie das zu erklären ist.
Ja, also es ist schon so, dass da jetzt die Verschwörungstheorien erstmal wieder ins Kraut schießen, dass da manche dahinter schon wieder einen faulen Deal vermuten von Seiten der Europäischen Union. Das haben wir letzte Woche auch in Straßburg so gehört im Europaparlament. Da hieß es auch, die Regierung in Rom, die werde jetzt belohnt für ihre Zustimmung zum Personalpaket mit Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin und so weiter. Aber es gibt natürlich klare strategische Gründe dafür, dass die Kommission sagt, wir lassen euch Italien da ein bisschen vom Haken. Das ist riskant, aber es könnte besser wirken als ein Defizitverfahren, weil man in Brüssel genau weiß, dass man mit Konfrontationen nicht weiterkommt. Man traut eben Salvini und der italienischen Regierung sogar zu, dass sie im Fall eines Defizitverfahrens mögliche Strafen einfach nicht bezahlen. Dann würde die EU zum Beispiel dann Subventionen kürzen, dann würde Italien wieder reagieren. Das würde sich immer weiter hochschaukeln und deswegen setzt man bei der EU eben, ja, auf andere Verbündete sozusagen, das sind die Investoren auf den internationalen Finanzmärkten, weil die diese ganze Angelegenheit in Italien sehr genau verfolgen. Je mehr Schulden Salvini auftürmt, desto größer die Gefahr auch für die Kreditgeber, dass sie ihr Geld nicht zurückbekommen. Und deshalb muss die italienische Regierung bei der Kreditaufnahme eben schon heute viel höhere Zinsen zahlen als die Regierungen von anderen Euro-Ländern. Und dann hätte Salvini eben auch weniger Geld übrig für seine politischen Prioritäten. Und dann würde im Extremfall diese ganzen Zinssteigerungen auch Italien an den Rand einer Staatspleite bringen. Und spätestens dann, das ist zumindest das Kalkül in Europa, dann werden andere Kräfte in Italien und zum Beispiel auch der Staatspräsident dann Salvini zur Vernunft bringen, weil eben auch die große Mehrheit der Italiener den Euro behalten will. Das ist also die Idee, die Finanzmärkte sollen den Europäern sozusagen aus ihrer Patsche helfen.
Befürchtet man in Brüssel, dass ein härteres Vorgehen gegen die italienische Regierung, also zum Beispiel die Einleitung eines Defizitverfahrens wegen der hohen Schulden bzw. der hohen Neuverschuldung, die Rechtsnationalisten von Matteo Salvini stärken würde?
Ja, ich denke, es ist genau das. Es ist eben ein Dilemma. Einerseits kann die EU diesen offenen Regelbruch begangen von der rechtspopulistischen Regierung in Italien nicht einfach so hinnehmen. Das ist klar. Sonst könnte da auch wirklich die Glaubwürdigkeit der europäischen Verträge und auch das europäische Projekt insgesamt ja viel Schaden nehmen. Auf der anderen Seite ist die Furcht groß in der Tat, dass man Salvini da in die Hände spielt durch einen Gegenschlag. Das Argument ist eben, dass der Lega-Chef versucht, in diesem Streit von seinen eigenen Fehlern abzulenken. Und wenn die Europäer jetzt auf seine Provokationen nicht eingingen, dann hofft man, dann würde diese Strategie ins Leere laufen. Man will eben vermeiden, dass durch diese offene Kritik am Haushaltskurs in Italien auch wieder ja auch antideutsche Reflexe zum Beispiel in Rom da hervorgerufen werden, die Salvini weiter stärken könnten. Man darf halt nicht vergessen, wie Salvini aufsteigen konnte. Also er hat eben die Empörung von den Millionen Italienern genutzt über das Scheitern der Migrationspolitik. Gerade Italien bekommt das ja an den Küsten, an den Häfen zu spüren. Dann auch den Frust über die Wirtschaftskrise. Salvini hat das gnadenlos klug ausgenutzt. Und beides könnte er dann diesen, ja wie er sie nennt, den Brüsseler Eurokraten in die Schuhe schieben. Und wenn Salvini jetzt nach diesem Alleingang in der Migrationspolitik, also zum Beispiel die Sperrung von den Häfen für Schiffe mit Bootsflüchtlingen, wenn er jetzt auch Brüssel in diesem Haushaltsstreit da die Stirn bietet, dann kann er sich auf jeden Fall sicher sein, dass er weiter Rückhalt in der Wählerschaft hat. Und genau das will man eben vermeiden in Brüssel.
Die italienische Regierung ist alles andere als europafreundlich. Das gilt insbesondere für die Partei Lega und ihren Chef Matteo Salvini. Sie haben ihn jetzt schon mehrfach erwähnt. Wie wirkt sich das auf die Zusammenarbeit zwischen Italien und der EU aus? Wie macht sich das im Brüsseler Europaalltag bemerkbar?
Also auf der Arbeitsebene der normalen Beamten, sag ich mal, ist das Verhältnis natürlich weniger politisch aufgeladen. Aber in Brüssel, bei der Kommission zum Beispiel, ist man da schon verärgert, dass diese Regierung in Italien und eben vor allem der Innenminister Salvini die EU da regelrecht erpressen wollen. Es gibt ja auch diese Provokationen, dass Italien sogenannte Mini-Bots einführen könnte. Das ist eine Art Ersatzwährung, staatliche Schuldscheine mit kleinem Nennwert. Auch da hat die EZB, die Europäische Zentralbank, schon gewarnt, dass das die Märkte noch weiter verunsichern würde. Dann würde auch die Kreditwürdigkeit Italiens darunter leiden. Und außerdem sei das ein illegales Zahlungsmittel, weil eben in der EU Euro, in der Eurozone Euro oder gar keine Währung. Aber das trägt natürlich nicht zu einem guten Verhältnis bei. Und das ist so mein Eindruck auch ziemlich abgekühlt. Man ist einfach sehr genervt hier in Brüssel, dass Italiens Regierung einfach nur, ja, salopp gesagt, Geld ausgeben will, was sie nicht hat.
Italien war ja Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaft und auch schon des Vorläufers Montanunion. Wie stark ist in Brüssel die Befürchtung jetzt, dass sich Italien von der Europäischen Union abwenden könnte?
Also die Sorge ist jedenfalls groß, dass diese rechte Regierung dieses negative Selbstgefühl, das offenbar ja immer mehr junge Menschen haben, auch in Italien, weil sie eben keine Jobs bekommen, dass diese Regierung das weiter für sich nutzt und auch die EU da weiter zum Prügelknaben macht und den Menschen in Italien praktisch Europa austreibt sozusagen. Das ist eine Sorge. Es gibt eine noch etwas pragmatischere Sorge, weil die italienischen Politiker genau wissen, dass Italien den Rest der Währungsunion mit nach unten zieht. Wenn Italien stürzt, italienische Politiker können den Euroraum faktisch erpressen, setzen eben darauf, dass ihnen doch irgendwie noch geholfen wird, auch wenn sie eine, ja, wie es hier in Brüssel heißt, verantwortungslose Finanzpolitik weiterführen. Und da muss sich eben eine Menge tun. Das wissen auch die Politiker hier in Brüssel. Stichwort Reform der Eurozone. Und ja, es muss eben dazu kommen, dass die Politiker in Italien nicht mehr den Rest des Euroraums zu Hilfen nötigen und dass sie selber auch haftbar gemacht werden müssen für eine, ja, dann hoffentlich bessere Haushalts- und Wirtschaftspolitik. Dann würden solche Krisen nicht immer gleich zum Virus werden, das den Rest des Euroraums anstecken könnte. Aber man weiß in Brüssel ganz genau, das ist die große Angst. Die Zukunft des Euro, die entscheidet sich eben an Italien.
Das Verhältnis zwischen Italien und der EU, das waren Informationen meines Kollegen Alexander Göbel in Brüssel. Neben den hohen Ausgaben der aktuellen italienischen Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega krankt die italienische Wirtschaft auch an strukturellen Problemen. Unter anderem lahmt bereits seit vielen Jahren das Wachstum, die italienische Wirtschaft stagniert. Von Maurizio Vargas, Volkswirt bei der Fondsgesellschaft Union Investment, wollte ich wissen, was die Gründe dafür sind.
Ja, Italien zeigt eigentlich eine ganze Reihe von strukturellen Problemen. Zum einen ist natürlich die Demografie ein Belastungsfaktor, den wir aber aus vielen anderen Ländern auch kennen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch hausgemachte Probleme, die das Wachstum niedrig halten, insbesondere Strukturreformen, die ausgeblieben sind, ein vergrößertes Rechtswesen, Prozesse brauchen sehr lange, Unternehmen zu gründen ist in Italien auch deutlich schwieriger, Arbeitsmärkte sind auch deutlich unflexibler. Insofern eine ganze Reihe von Faktoren, die die Wettbewerbsfähigkeit von Italien, gerade im Vergleich zu anderen Industrieländern, doch sehr belasten.
Welche Wirtschaftspolitik bzw. welche Wirtschaftsreformen wären denn notwendig, um das Wachstum wieder anzuschieben?
Ja, also da gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen, beispielsweise der OECD, aber auch von anderen Organisationen, die zum einen auf das Bildungswesen abziehen, das deutlich leistungsfähiger gestaltet werden müsste. Viele junge Italiener verlassen das Land, weil sie anderswo bessere Chancen sehen. Und eben auch das Rechtssystem beispielsweise ist in vielerlei Hinsicht eine Belastung. Prozesse brauchen sehr lange, um Verträge dann auch durchzusetzen. Und generell wird auch immer die Bürokratie als Problem in Italien genannt. Also eine ganze Reihe von Herausforderungen, die es anzugehen gelte.
Der Wohlstand in Italien ist sehr ungleich verteilt. Das ist auch mit ein Grund, dass die frühere Lega Nord entstanden ist, die heute nur noch Lega heißt. Das heißt, plakativ gesagt, der Süden ist arm, der Norden ist reich. Warum gelingt es nicht, das Land stärker wirtschaftlich zu integrieren und die Unterschiede abzubauen?
Also da würde ich sagen, diese Probleme kennen wir eigentlich schon aus anderen Regionen. Also auch in Deutschland haben wir das Problem, dass es sehr schwierig ist, die ostdeutschen Bundesländer an die westdeutschen Bundesländer heranzuführen. Das klingt immer sehr einfach, aber ist doch sehr schwierig. Und Italien zeigt, dass es eben lange braucht, beziehungsweise gar unmöglich ist, solche regionalen Disparitäten anzugleichen. Im Gegenteil, meistens verschärfen die sich noch, wenn man unter einem Währung und politischem Dach sich bewegt. Das ist auch sehr schwierig anzugehen. Insofern würde ich an der Stelle sagen, das ist eine Belastung für Italien, aber für diese Herausforderung gibt es eigentlich noch keine Patentlösung.
Italien leidet unter einer enormen Schuldenlast, 132% des Bruttoinlandsproduktes. Wie gefährlich ist dieser Zustand für das Land selbst, aber auch für die Europäische Union?
Der öffentliche Schuldenstand in Italien ist sehr hoch, mit deutlich über 130% der Wirtschaftsleistung und damit eigentlich nach Griechenland der höchste in der Eurozone. Allerdings muss man sagen, dass man die Verschuldungsproblematik in Italien in den Kontext des gesamten Landes sehen muss. Die Unternehmen in Italien sind sehr gering verschuldet und auch die privaten Haushalte haben nur sehr geringe Schuldenstände. Das heißt, insgesamt ist Italien eigentlich von der Schuldenseite her gar nicht so herausgefordert, wie man es vielleicht vermuten möchte. Die private Ersparnis ist sehr hoch. Die Italiener sparen auch sehr viel im Ausland. Und in Summe sind die Italiener sogar Nettogläubiger. Das heißt, es ist ausschließlich der Staat, der ein Schuldenproblem hat, während die anderen Sektoren, Unternehmen und private Haushalte sehr gut dastehen.
Die aktuelle Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung steht dem Euro und auch der gesamten EU sehr skeptisch gegenüber, bis ablehnend kann man sagen. Welche Risiken birgt das in sich?
Das größte Risiko folgt aus der Tatsache, dass eigentlich zur Finanzierung der hohen Schulden ein niedriger Zinssatz notwendig wäre. Und dieser niedrige Zinssatz kann eigentlich nur durch die Europäische Zentralbank garantiert werden. Was wiederum aber nur möglich ist, wenn sich die italienische Politik an die gemeinsamen Spielregeln des Euroraums hält. Und da entsteht natürlich das Problem, wenn wir Politiker haben, die mit den Europäern nicht zusammen kooperieren wollen, macht es auch europäischen Institutionen es deutlich schwerer, Italien unter die Arme zu greifen. Sprich, die EZB kann natürlich nur bedingt auch eine Geldpolitik betreiben, die die Zinsen in Italien reduzieren würden.
Italien ist die drittstärkste Wirtschaftsmacht im Euroraum. Wird das Land diese Position halten können?
Wir haben gesehen, dass eigentlich die Wachstumsschwäche in Italien schon länger, oder schon seit Jahrzehnten eigentlich anhält. Und nach vorne blickend wird sich daran auch nicht viel ändern. Das heißt, die Bedeutung von Italien wird langsam sinken. Allerdings ist es nach wie vor natürlich die drittgrößte Volkswirtschaft. Das ist ein schleichender Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber der Trend zeigt ganz klar nach unten.
Italien und seine Wirtschaftsprobleme, das waren Einschätzungen von Maurizio Vargas von der Fondsgesellschaft Union Investment. Und das war HR Info Bilanz. Mein Name ist Dieter Reck. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.